Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Ich sitze heute wieder mal da mit Bernhard Odenal von Zwischenbrücken.
Hallo Sonja.
Willkommen. Jetzt ist es ja schon eine Zeit lang her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben. Es ist einiges passiert. Nämlich, du hast aus deinem Online-Medium erstmals ein eigenes Magazin gemacht. Möchtest du mal darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie die Präsentation so war und wo man das auch bekommt?
Ja, wie es dazu gekommen ist, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Es kam einfach mal so die Idee, dass wir einfach sehr viele Inhalte produziert haben in einem Jahr. Also das ganze Team hier von Zwischenbrücken. Und ich fand dann eigentlich, es wäre es wert, dass wir diese Inhalte oder Teile davon auch mal in einer gedruckten Form präsentieren. Und so hat sich das ergeben. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit Grafikern und Produzenten vom Büro 8. Das ist ein Büro für Kommunikation und Grafik im 7. Bezirk, also außerhalb unseres Gebietes. Ich musste dafür über den Kanal gehen. War nicht ganz leicht, aber ich habe es dann doch geschafft, emotional. Und dann haben wir jetzt dann sehr intensiv gearbeitet. Es kamen dann sehr viele Ideen dazu. Ursprünglich war eigentlich nur gedacht, einfach ein relativ einfaches Best-of aus dem letzten Jahr. Es wurde dann viel mehr. Es wurde ein ganz neues Logo, das ich eigentlich sehr toll finde. Ganz objektiv gesprochen natürlich. Dazu kam dann eigentlich noch eine Marketingkampagne und ein Heft, das jetzt 130 Seiten dick ist, und ich muss sagen, ja, also da ist schon einiges wirklich gelungen, und auch jetzt so die Rückmeldungen, die wir kriegen, die sind schon, muss ich sagen, die machen schon ein bisschen stolz. Und ich muss auch sagen, es ist natürlich etwas anderes, ja, wenn du jemanden, der das alles nicht kennst, wenn du dich vorstellst und sagst, ja, ich habe da eine Webseite, und dann nimmst du dein Handy raus und scrollst und zeigst dann die Webseite her auf deinem Handy und dann kriegst du, ja, aha, naja, werde ich mir mal anschauen und so, nicht? Aber wenn du so ein Magazin mit einem richtig tollen Cover, muss ich sagen, das ist so eine Art Wimmelbild, also schaut es euch an. Übrigens, es liegen Exemplare unten in der Hauswirtschaft auf, man kann sie dort nehmen. Wenn du also das in der Hand hast und du gehst hin und sagst, schau mal, das ist unsere Arbeit, schau da mal rein. Ja, das ist schon was ganz was anderes. Also ich bin, muss ich sagen, sehr froh, dass wir das gemacht haben. War natürlich nicht billig, wird jetzt auch nicht so oft vorkommen. Man wird schauen, es ist ja für uns eine Art Werbemedium und wir wollen damit neue Kundinnen, neue Kunden gewinnen für die Webseite auch. Die Webseite wird auch ein neues Logo und ein neues Aussehen bekommen. Wir werden sie sicher umstellen auf eine Paywall. Das heißt, das System wird werden, man kriegt pro Monat 3 Artikel gratis und dann muss man zahlen. Und wir werden schauen, wie viele neue Mitglieder wir dadurch bekommen jetzt und ob wir dann weitermachen können.
Was mir ja besonders gut gefallen hat bei diesem Magazin ist, dass man die Geschichten, die man eigentlich, also ich lese Zwischenbrücken selten auf der Website so direkt, sondern ich kriege den Newsletter, ich glaube jeden Dienstag kommt der, und da werden die Geschichten angeteasert und dann klicke ich halt auf den Link und so habe ich das Gefühl, ich bin immer irgendwie up to date, was jetzt die Leopoldstadt und die Brigittenau betrifft. Wie viele Geschichten habt ihr in diesem einen Jahr jetzt eigentlich gebracht und wie viele davon haben überhaupt Niederschlag in der Printausgabe gefunden?
Oh, da muss ich jetzt mal nachdenken. 52 Wochen, du kannst rechnen, pro Woche haben wir schon 3 Geschichten, manchmal 4. Also, naja, so um die 160 Geschichten werden es jetzt sein, beziehungsweise schon ein bisschen mehr, weil wir jetzt schon über das eine Jahr drüber sind. Es sind jetzt nicht sehr viele drinnen davon im Heft, aber es sind dann zum Beispiel größere Fotostrecken drinnen. Und da merkst du auch wieder, was Print ausmacht, nicht? Also ein Foto über eine Doppelseite in einem Printmagazin, wenn das gut gemacht ist und gut produziert ist, also das hat was, da kann online niemals mit. Und also das ist jetzt kein Plädoyer zurück zu Print, weil das wird nie passieren. Und natürlich, wenn man aktuell sein will, dann ist man viel schneller auf einer Webseite. Aber in der Kombination, dass man dann doch immer wieder in regelmäßigen Abständen etwas gedruckt rausbringt, das glaube ich, das macht schon Sinn, ehrlich gesagt. Ja.
Ihr habt es ja nicht nur als Magazin gedruckt, sondern ihr habt es auch präsentiert in einem neuen Raum, den es hier gibt im Nordbahnviertel. Möchtest du mal erzählen, wo ihr da wart?
Das Willi heißt dieser neue Raum. Es ist ein neuer Veranstaltungsraum und zwar im Integrationshaus in der Engertstraße 163. Es ist jedenfalls vis-à-vis von der alten Garage, Busgarage, wo jetzt der Hofer drinnen ist. Und das Integrationshaus hatte ja auch eine Garage, beziehungsweise mit einer eigenen Einfahrt. Und das war eine relativ große Garage mit einem Glasdach. Und das wurde umgebaut zu einem sehr schönen Veranstaltungssaal mit einer Bar, mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, einer kleinen Bühne. Man kann auch einen Beamer anschließen. Es gibt ein Klavier drin. Ja, und ich weiß nicht, wann wir jetzt mit diesem Podcast rauskommen, weil die offizielle Eröffnung ist eigentlich erst am 18. Mai. Da gibt es eine Veranstaltung. Ich glaube, der Bürgermeister ist eingeladen, wird auch kommen. Und ich muss sagen, also gerade für so mittlere Veranstaltungen, so 60 bis 100 Leute, ist es eigentlich sehr gut. Also wir waren bei der Präsentation 80 und das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen, ja. Eigentlich war das ja auch schon der Wunsch von Willi Resitaritz, dass das gemacht wird. Das hat er dann nicht mehr realisieren können, ist ja dann auch bei einem Unfall gestorben. Und an seinem Eindenken ist es eben jetzt das Willi und es hängt auch ein großes Foto von Willi dann drinnen.
Also gratuliere auf jeden Fall zu eurer Printausgabe. Ich möchte nachher nochmal zurückkommen auf die Situation von Zwischenbrücken und dass man da vielleicht auch mal dafür zahlen könnte.
Müsste, muss. Es wird ein Muss werden. Es wird ein Muss werden müssen.
Aber warum man unbedingt dafür zahlen muss, begründet man am besten mit den Inhalten. Und du hattest jetzt wieder eine Reportage oder nein, eine Recherche drinnen über das Augarten-Atelier. Und das ist ja von hier nur, würde ich mal sagen, 3 Minuten mit dem Fahrrad. Das heißt, es betrifft auch die Menschen hier im Nordbahnviertel. Möchtest du einfach mal ein bisschen erzählen? Du recherchierst ja schon, seit ich dich kenne, über das Augarten-Atelier und da gibt es immer wieder Streitigkeiten und auch Neuigkeiten. Erzähle mal.
Naja, sagen wir mal Streitigkeiten, weniger, es gibt große Unklarheiten immer wieder, nicht? Also dieses Atelier, das war ja ursprünglich mal die Künstlerwohnung und das Künstleratelier eines höchst umstrittenen Bildhauers namens Gustinus Ambrosi. Der hat also schon in der Zwischenkriegszeit modelliert, dann in der Nazizeit und auch in der Nachkriegszeit. Und der hat eigentlich immer allen Herrschern gedient. Also er hat für den Austrofaschismus modelliert, also die Politiker. Bei den Nazis war er dann nicht so beliebt, war aber jetzt sozusagen jetzt auch nicht verfemt oder so. Also er konnte hier weiterleben und hat danach dann die Größen der Republik auch wieder Renner und so weiter. Die hat er da irgendwie alle modelliert und zum Dank hat ihm die Republik dann ein Stück vom Augarten geschenkt. Da hat dann ein damals bekannter Architekt, ich glaube Hans Lippert, das müsstest du aber jetzt nachschauen, hat dort also eben so ein bisschen im italienischen Landhausstil, hat das dort für den Gustinus Ambrosi hingebaut, mit einem riesigen Atelier, mit einem so nordostseitigen, einer Glasfassade und einem eigenen schon Museum hat er damals bekommen und eine Wohnung auch. Gut, nachdem der gestorben ist, musste dann die Burghauptmannschaft eigentlich nicht so richtig, was sie damit machen soll. Die Burghauptmannschaft deshalb, weil ja der Augarten nicht im Besitz der Stadt Wien ist, sondern im Besitz des Bundes ist und dort sehr viele Kompetenzen zusammenkommen, nicht? Also das könnte ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen. Also alle Gebäude unterstehen der Burghauptmannschaft. Alles, was grün ist, untersteht den Bundesgärten. Dann redet aber auch noch das Unterrichtsministerium mit, das Bildungsministerium mit, weil die Sportplätze gehören dem Bildungsministerium. Und dann gibt's natürlich auch noch den Augarten Porzellan. Das ist wieder eine eigene Firma dort. Also es ist alles sehr komplex, aber dieses Atelier Augarten untersteht halt der Burghauptmannschaft. Die hat das eigentlich lange Zeit genutzt, also nur mit Zwischennutzungen. Eine Zeit lang war ja Francesca Habsburg drinnen mit ihrer Stiftung, also eigentlich Francesca Thyssen-Bornemisza.
TBA 21.
Ja, genau, danke. Ja, da kommt die Kulturjournalistin, die mir da helfen kann. Da waren eigentlich sehr spannende Ausstellungen dort, muss ich sagen. Und so wie ich es aber dann verstanden habe, wollte Francesca einfach Geld haben, auch unter staatliche Unterstützung haben. Sie hat dann gedroht, dass sie nach Zürich geht, das weiß ich noch. Die Zürcher haben gesagt, ja klar, kannst du kommen, aber Geld gibt es bei uns auch keines. Und ich glaube, letztendlich ist sie dann nach Spanien, oder? Ich glaube, sie ist jetzt in Spanien. Denkt sie, ne?
Genau.
Dann gab es ein bisschen andere Zwischennutzungen. Es gab Pläne, es gab der Verein Bucharischer Juden wollten da rein, die haben sich interessiert, das hat sich das Brut auch interessiert. Das kam dann alles nicht zustande. gab zeitlang war dann überhaupt Tote Hose, dann war gar nichts drinnen. Jetzt im letzten Sommer gab es wieder Zwischennutzungen mit mehr oder weniger interessanten, sehr kurzfristigen Veranstaltungen. Und jetzt dann im letzten Herbst kam der Plan heraus von der Burghauptmannschaft, es wird komplett umgebaut. Es wird, es gab bis jetzt so eine Künstlerwohnung, also wo ausländische Künstler da kurz wohnen konnten, das wird aufgelassen. Es wird die Gastronomie erweitert, es wird der Keller ausgebaut mit einer Garderobe und auch das Museum und das Atelier hergerichtet für Ausstellungen. Und das Ganze ist recht aufwendig, soll bis 2027 dauern. Und eigentlich hat der Burghauptmann schon gesagt, also die Umbauarbeiten werden Ende 2025 oder Anfang 2026 beginnen und dann halt 2 Jahre dauern und dafür da ist das Gelände gesperrt. So, dann wurde das Gelände tatsächlich abgesperrt, also fast gänzlich abgesperrt. Also es gibt eine Durchwegung noch von der Scherzergasse so Richtung Nordpol rüber. Aber das andere Gelände rund um dieses Atelier mit den schönen Wiesen und die, was auch im Sommer immer sehr populär war, das ist jetzt durch einen Bauzaun abgesperrt seit Februar. Und hinter diesem Bauzaun passiert nichts. Also wirklich nichts einfach. Ja, das ist, und ich gehe dort eigentlich fast täglich durch und schaue immer, ob es da irgendwelche eine Bewegung gibt oder irgendwelche Bautätigkeiten oder ob da Menschen drinnen sind. Und ich habe da noch nie jemanden gesehen und so nicht. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren, mit Leuten zu reden, on the records, off the records, habe Stellungnahmen von der Burghauptmannschaft eingeholt. Und jetzt heißt es auf einmal, gut, es wird erst im Sommer zu bauen begonnen. Und ja, die Burghauptmannschaft sagt im Juni, ich habe andere Informationen, dass es noch später werden könnte. Es gab mittlerweile auch einen kleinen Protest von Anrainern. Ich habe dann gesehen, so am 1. Mai herum hing dann plötzlich ein großer Zettel an der Bauzaun. Das ist, hier wird uns öffentlicher Grund versperrt und öffnet diesen Zaun wieder. Der wurde aber dann sehr schnell entfernt wieder.
Der Zettel, nicht der Zaun.
Der Zettel, natürlich. Der Zaun steht noch immer dort und Betreten verboten steht auch noch immer dort. Und es ist schon seltsam, muss ich sagen, weil warum wird das, wenn man weiß, die Bauarbeiten werden sich verzögern und es wird bis zum Sommer dauern, warum man das dann absperrt? Und ich meine, letztendlich ist es einfach öffentlicher Grund. Es ist kein Privatgrund. Und der Augarten ist sowieso schon, die Benutzungsdichte ist sehr stark, es wird immer mehr benutzt. Also die Bundesgärten haben es mittlerweile aufgegeben, dass die vorderen Wiesen, die eigentlich die Blumenwiesen sind und wo Betreten verboten ist, dass sie das die durchsetzen, weil die Leute einfach die Wiese stürmen an schönen Tagen. Und es sind ja nicht so viele Wiesen. Man muss sagen, ja, wo sollen sie denn hingehen? Ja, es sind einfach viele Familien mit Kindern. Die Spielplätze sind auch nicht so toll, muss man sagen, und sind jetzt auch ganz stark benutzt. Ja, also es fehlt an allen Ecken und Enden und dass dann doch ein bisher sehr beliebter Bereich einfach abgesperrt wird, ohne dass dahinter was passiert. Das finde ich schon sehr schwer zu erklären. Noch dazu, wo ich habe ja letzten Herbst mit dem Burghauptmann ein Interview geführt, auch wo auch das Thema Kommunikation ein Thema war, weil sowohl die Bundesgärten als auch die Burghauptmannschaft also sehr, sehr knausrig sind, was Informationen über ihre Aktivitäten im Augarten betrifft. Und der Burghauptmann hat mir also zugesagt, es wird die Information deutlich verbessert werden. Und das ist auch nicht passiert. Also es gibt nur das Schild Betreten verboten, Betreten der Baustelle verboten and that's it. Es gibt keine Erklärungen, wann was passiert und wann überhaupt angefangen wird. Also muss sagen, da gibt's schon noch Luft nach oben, auch bei der Kommunikation.
Was mich als Kulturjournalistin jetzt interessiert, es braucht einen Betreiber für irgendeine Art von Museum oder Kulturraum. Das kann die Burghauptmannschaft ja nicht selber betreiben, da braucht sie Kuratorinnen etc. Weißt du da irgendwas Genaues, was dort reinkommen soll, wer das betreibt, wer das bezahlt?
Nein, und ich habe jetzt auch noch niemanden getroffen, der es weiß. Nicht? Also es gab ja jetzt für diese Zwischennutzung, da gab es so eine Art Kommission unter der Leitung von der Danielle Sperer, also von der früheren Leiterin des Jüdischen Museums. Dort musste alles vorgelegt werden, was man machen will, die aber dann auch nicht entschieden haben, sondern nur eine Empfehlung gegeben haben der Burghauptmannschaft. Ob die jetzt weitermachen, also im Herbst, wie ich das Gespräch geführt habe mit dem Burghauptmann, habe ich ihn das gefragt und da konnte mir auch keine konkrete Antwort geben. Also es war ein bisschen so, naja, vielleicht kann, vielleicht aber auch nicht und so. Ja. Also damals war das alles noch offen. Sollte es mittlerweile Entscheidungen geben, dann kenne ich sie nicht, aber wenn man ein bisschen die Entscheidungsfindungen bei der Burghauptmannschaft jetzt beobachtet hat, dann muss ich sagen, glaube ich ehrlich gesagt eher, dass es noch nichts gibt, weil die einfach nicht wahnsinnig geschwind sind mit Entscheidungen.
Mhm. Ja, also wer mehr darüber wissen will, kann es auf zwischenbrücken.at nachlesen.
Beziehungsweise kann ich versprechen, dass wir dranbleiben und sobald wir etwas Neues erfahren, dann werden wir es natürlich auch berichten.
Ja, apropos Neues erfahren, da wenige Meter von uns entfernt ist der Wasserturm, der mittlerweile eingerüstet ist. Die ÖBB renovieren den. Weißt du, ob es schon einen Mieter gibt? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
Ich habe mal gehört, also es gab, die ÖBB haben ja mal bestätigt, vor einem Monat war das jetzt schon, dass sie in konkreten Verhandlungen sind. Sie wollten aber den Namen nicht sagen. Und ich weiß nicht, ob diese Verhandlungen mittlerweile abgeschlossen sind oder ob der Betreiber, der potenzielle Betreiber wieder abgesprungen ist. Da kann ich dir jetzt leider nicht mehr sagen. Aber sie bauen ja recht heftig, nicht? Also eben jetzt wird das Äußere saniert. Ja, mal schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bis zum Sommer fertig sind damit. Aber ob dann jemand einzieht, wir werden sehen. Aber ich kann dir versprechen, auch hier werde ich versuchen, noch Informationen einzuholen.
Ja, und da sind wir jetzt wieder zurück am Anfang. Damit es möglich ist, damit du und dein Team Informationen einholen könnt und Geschichten schreiben könnt, braucht es natürlich Geld. Ihr macht das alles nicht als Hobby, so wie ich diesen Podcast als Hobby mache. Das ist eher selten. Aber ich bringe auch nicht 3 Geschichten pro Woche raus. Ihr habt jetzt vor allem mit Hilfe von Förderungen mal das Medium aufbauen können. Ihr habt ein Mitgliedersystem, aber natürlich braucht es Menschen, die bereit sind, für das zu zahlen, was sie lesen. Das heißt, starte mal bitte einen Aufruf. Wie kann man euch unterstützen und was kriegt man dafür?
Also sollen wir weiter existieren, dann brauchen wir dringend ja viel mehr Mitglieder, das heißt Menschen, die bereit sind, für diese Inhalte zu zahlen. Und das wird sich natürlich dann herausstellen, wenn wir eine Paywall einführen, ob dann die Menschen tatsächlich bereit sind. Nicht, weil da kannst du wirklich, also außer den 3 freien Inhalten, dann nur mehr das lesen, wenn du Mitglied bist. Ich meine, es sind 5 Euro, ist das Minimum, das man dann zahlen muss, und pro Monat natürlich. Ja. Und dafür bekommt man mal Zugang zur Seite. Nicht? Wenn man ein bisschen mehr zahlt, also eigentlich genau doppelt so viel, dann bekommt man auch den Zugang zu Veranstaltungen. Also wir werden sicher viel mehr Veranstaltungen machen, als wir jetzt schon machen. Vor allem zum Beispiel Bezirksführungen. Und die haben sich bis jetzt eigentlich sehr bewährt. Also das Echo war extrem gut. Und beim letzten Mal, wie wir aufgerufen haben, hatte ich schon Bedenken, weil dann waren 25 Leute ist für eine Führung, wenn du keine Mikros hast oder so, ist schon ein bisschen schwierig. Es ging gerade noch, nicht? Aber wir werden es dann vielleicht beim nächsten Mal dann auch wieder teilen müssen, weil das, also die letzte Führung hat auch wieder der Historiker Georg Hamann gemacht. Und da ging es um den Prater, um den Wurstelprater und um das Stuberviertel. Ja, und das war da konnte in 2 Stunden so Unmengen erzählt und wurde nicht fertig. Und das war sehr spannend, was man da aus der Historie noch erfahren hat. Und wenn man sich denkt, also ich will darüber hinaus einfach auch noch das gute Gefühl haben, dass ich jetzt ein interessantes, spannendes Medienprodukt unterstütze, dann kann man auch 15 Euro pro Monat zahlen. Aber es ist klar, ja, also wir wollen und wir können nicht von Förderungen alleine leben. Das Optimale wäre natürlich, ohne Förderung zu leben. Wir sind auch nicht, also wir bekommen die reguläre Medienförderung nicht, weil die halt so gestaltet ist, dass sie die Großen bevorzugt und die Kleinen draußen hält. Zum Beispiel, weil du ja für die reguläre Medienförderung 2 Vollzeitangestellte brauchst und ein Printprodukt. Gut, ein Printprodukt haben wir jetzt, aber ich glaube, das gilt für die Medienförderung noch nicht, weil es noch nicht regelmäßig ist. Und 2 Angestellte, also da kann ich ja nie im Leben leisten. Also, ne? Das heißt, bis jetzt haben wir gelebt also von einer einmaligen Medienförderung der Medieninitiative der Wiener Wirtschaftsagentur. Das war gut, ist aber bei diesen einmaligen Förderungen immer das Problem, dass du nicht deinen normalen Betrieb finanzieren darfst damit, sondern du musst deinen Betrieb erweitern, du musst Innovation zeigen, du musst neue Projekte vorstellen, und neue Projekte und Innovation heißt auch immer neue Leute, weil sonst irgendwie, da blaust es ja nicht. Also wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal mache oder selbst Community Building und Veranstaltungen, dann brauche ich Leute dazu. Die Leute muss ich bezahlen, klar, das ist auch ihr gutes Recht, Geld zu bekommen, und das kann ich mit der Förderung, aber dann ist die Förderung aus und die Leute sind noch immer da und die Projekte sind noch immer da. Und dann stehe ich da und muss ihnen entweder sagen, Leute, Förderung aus, tut mir leid. Ja. Oder ich muss es irgendwie weiterfinanzieren, ja. Aus der eigenen Tasche und so. Und das ist das Problem jetzt auch generell der Medienförderungen in diesem Land, jetzt vor allem für kleinere Unternehmen. Und es gibt ja jetzt auf der politischen Ebene gerade die Diskussion, die ganze Medienförderung umzustellen. Es gibt ein sehr interessantes, einen interessanten Vorschlag vom Andi Kaltenbrunner, also im Auftrag vom Büro vom Babler, danke. Andreas Babler, das wusste ich. Aber wie sagt man, Medienminister, ja, Medien- und Kulturminister. Ne? Ja, genau.
Wohnbauminister.
Wohnbauminister auch?
Und Vizekanzler.
Ja, Vizekanzler auch. Ja. In dem Fall ist sozusagen der Medienminister das Wichtige. Okay. Ja. Gut, den brauchen wir nicht. Aber wie gesagt, aber der Punkt ist, sagen, also natürlich wäre es gut, wenn das alles umgestellt wird. Aber selbst wenn das jetzt durchgeht, was eigentlich niemand glaubt, weil es halt nur der Vorschlag einer Seite ist und in einer Koalition musst du dich halt irgendwie absprechen und die andere Seite ist halt eher auf der Seite der großen Zeitungsverleger. Aber selbst wenn es durchgehen würde, wäre das vor 2028, würde das nicht Realität werden. Das heißt, wir haben da schon, und nicht nur wir, sondern das haben jetzt dann viele Medien, haben dann sagen ein großes Finanzierungsproblem 2027 auf alle Fälle.
Was natürlich auch, wenn uns jemand zuhört, der ein eigenes Unternehmen hat, immer eine Möglichkeit ist, Medien zu sponsern und zum Beispiel bei euch im Newsletter Werbung zu schalten und auf der Website.
Ja, also Sponsoring und Werbung sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Ja, also über Werbung werden wir schon glücklich. Wir sehen, sagen, es gibt natürlich viele kleinere Unternehmen, Restaurants und so, für die wir eigentlich jetzt sozusagen eine gute Zielgruppe bieten würden, aber die jetzt selber sehr wenig Budget haben und gerade im Moment jetzt in Zeiten, die jetzt wirtschaftlich nicht besonders rosig sind, halt extrem sparsam sind. Und es gibt natürlich vor allem im Bezirk jetzt große Unternehmen, ja, also ich denke jetzt nur an die OMV zum Beispiel, die ja gerade jetzt auch sind, wirbt mit ihrem lokalen Anspruch auch, also global und lokal zugleich, aber für die sind wir völlig unterm Radarschirm und so, ne? Und da muss ich schon sagen, ich finde, also auch in der ganzen Medienförderungsdebatte, wir sollten nicht immer auf Förderungen nur schielen und nicht nur den Staat jetzt da in, sozusagen fordern, sondern genauso die Privatwirtschaft und sagen, ihr habt eine gesellschaftliche Verantwortung auch. Und wenn ihr wollt, dass es hier ein reges und unabhängiges Medienleben weiterhin gibt, dann müsst ihr auch was dazu tun und nicht euer ganzes Geld jetzt nur den Tech-Bros, den amerikanischen Tech-Bros über Facebook und Insta und so in den Rachen schieben, sondern auch an die lokalen Medien denken. Ende der Einschaltung.
Ja, dann bedanke ich mich mal für dein Kommen. Wir werden uns für das nächste Mal wahrscheinlich so ein paar Punkte raussuchen, die wir dann konkret besprechen können.
Ja, ich finde, wir sollten auch wieder mal einen Gast einladen. Wir hatten ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, das hast du vielleicht noch nicht gesehen, weil wir über dich jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Wir hatten ja eine sehr interessante Person im Porträt, die jetzt hier ein Büro hat.
Ja,
nein, es gibt die Julia Binder, die ist eine Hebamme, eine Kassenhebamme. Das heißt, ja, sie ist Hebamme hier im Bezirk, im 2. und im 20. Bezirk und wir haben sie porträtiert, eine ganz spannende Person. Und das letzte Mal, wie ich sie getroffen habe, vorgestern hat sie gesagt, dass sie jetzt hier eingemietet ist in der Hauswirtschaft. Ich finde, wir sollten sie unbedingt hier vor das Mikrofon bieten.
Wir könnten sie einladen, weil ich muss zugeben, ich habe ja den Wert von Hebammen total unterschätzt damals. Ich meine, das war vor 16 Jahren, das ist ewig her. Ich habe gedacht, die sind bei der Geburt dabei und fertig.
Ich sehe gerade nicht eben, das finde ich interessant.
Ja, ja, das sollte man sich dann fragen.
Ja.
Und ich sehe jetzt bei Menschen in meinem Alter, die jetzt ihre Kinder kriegen, welchen großen Wert Hebammen in der Vor- und Nachsorge und Betreuung haben. Also das wäre sicher mal ein interessantes Thema hier.
Also mir war das eigentlich auch kein Begriff, ja. Und ja, also wir waren ganz ohne Hebammen unterwegs. Ja, hätte vielleicht schon etwas erleichtert, ja, weil ich muss sagen, also gerade beim ersten Kind, wenn man da aus dem Spital kommt mit dem, was steht mal da, ja, es gibt keine, ja, es gibt keine Gebrauchsanleitung, ja, und ich habe mir dann schon gedacht, im Spital, das ist ja völlig verantwortungslos von denen, die geben uns da jetzt sowas mit, ja, und wir müssen dafür sorgen und haben keine Ahnung, ja, wie können die? Ja.
Gut zu wissen, dass sie eine Kassenhebamme ist, weil ich höre nur rundherum, dass die Leute nur Privathebammen zahlen, weil es kaum Kassenhebammen gibt. Das werden wir sie fragen, wie da der Stand ist bei uns.
Also was sie gesagt hat in unserem Porträt, dass es mittlerweile in Wien besser geworden ist. Es war in Wien sehr schlecht im Vergleich zu Niederösterreich. Niederösterreich hatte viel mehr als
ja,
Wien.
Ja, aber da ist sowieso alles anders, was Kinderkriegen betrifft. Man muss nämlich dann auch auf die Kinder schauen, weil es keine Kindergartenplätze gibt.
das ist dann wieder ein anderes Thema. Genau, da müssten wir dann genau.
Ja. Na gut, dann wäre das schon einmal ein Thema für demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören euch jetzt einmal. Und wenn ihr zum Beispiel Vorschläge habt, worüber wir sprechen sollen oder was wir recherchieren sollten, könnt ihr euch gerne bei uns melden, sowohl bei Nordpost als auch bei Zwischenbrücken. Wir sind auf Social Media vertreten, man kann uns ganz leicht kontaktieren. Und ich möchte auch noch auf Ridgepods verweisen. Das ist ein Projekt, das ich hier in der Hauswirtschaft gemeinsam mit dem Philipp Nadarapuyo gemacht habe. Wir visualisieren nämlich Podcasts und nicht nur so, dass man ein Video anschaut, sondern das ist klickbar. Das heißt, immer wenn wir heute irgendwas besprochen haben, könnt ihr auf Ridgepods auf Links klicken, euch weitere Informationen holen. Ihr seht Fotos, Pläne etc. Und ich stelle den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Und würde mich freuen, wenn ihr euch dieses neue Medium mal anschaut.
Ja. Ich habe davon noch nie gehört und ich werde mir das selber mal anschauen. Interessant, ja.
Genau. Ja, Bernhard, dann vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Sonja. Schönen Abend.
Dir auch.